Die folgende Sendung wird gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Sendung aus der Reihe Anders Wirtschaften mit dem Fernhandel. In dieser Sendung geht es darum, zu zeigen, auf welchen Ebenen die AkteurInnen des Fernhandels tätig sind. Da geht es zum einen natürlich um die Handelsbeziehungen zu den ProduzentInnen aus dem globalen Süden. Das soll heute aber nicht im Fokus stehen. Heute geht es um politische Kampagnen für gerechtere Handelsstrukturen, derzeit zum Beispiel für ein effektives europäisches Lieferkettengesetz und um Bildungsarbeit für Unternehmen und KonsumentInnen hierzulande. In der Sendung hören wir Raphael Thalhammer von der entwicklungspolitischen Organisation Nord-Süd-Forum München. Mit ihm sprechen wir über den Einkaufsratgeber München-Fair.de und über die Bildungsarbeit des Vereins. Dann geht es um die nachhaltige Beschaffung der öffentlichen Hand, also um den Einkauf von Kommunen, Ländern und Bund unter Beachtung sozialer und ökologischer Kriterien. In einem Antrag hat sich die grün-rote Münchner Rathauskoalition für mehr nachhaltige und faire Beschaffung bei der Arbeits- und Dienstkleidung ausgesprochen. Wir haben darüber mit der grünen Stadträtin Julia Post gesprochen. Die Sendung beschließen wir mit einem Beitrag über das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das seit Anfang des Jahres in Kraft ist, und über das europäische Lieferkettengesetz, über das innerhalb der Europäischen Union gerade heftig gestritten wird. Dazu hören wir Sabine Fehrenschild vom Südwind-Institut und Bertram Brossert, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Beginnen wollen wir mit einer Frage, die viele KonsumentInnen beschäftigen dürfte. Mit dem Einkaufskorb die Welt retten. Geht das überhaupt? Mehr dazu gleich von Dr. Matthias Fiedler, Geschäftsführer des Forums Fairer Handel.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Mit dem Einkaufskorb die Welt retten? Von mehreren Blickwinkeln aus betrachtet ist das sehr kompliziert. Das sind zum einen Anforderungen der KonsumentInnen, die immer unübersichtlicher werden. Fair produziert soll es sein, klimafreundlich, ökologisch und dann auch verpackungsfrei und reparaturfreundlich. Zum anderen fällt die Orientierung schwer. Es gibt eine Vielzahl von Siegeln und Zertifizierungen. Da den Durchblick zu behalten, braucht Zeit und Geduld und viel Informationsverarbeitung. Und dann gibt es noch Stimmen, die eine allgemeine Konsumkritik üben oder sagen, Politik mit dem Einkaufskorb gehe gar nicht. Wir müssten erst an die großen systemischen Fragen ran und können das nicht Einzelnen überlassen. Mit all diesen Themen beschäftigte sich am 26. Januar im Münchner Zukunftssalon Dr. Matthias Fiedler, Geschäftsführer des Forums Fairer Handel FFH. Titel der Veranstaltung: Klimafrei einkaufen. Wie soll das denn gehen? Hier gleich die Antwort von Matthias Fiedler.
Ich würde sagen, das geht nicht, klimafrei einkaufen. Ich würde immer das Wort verantwortungsvoll benutzen, weil verantwortungsvoll einkaufen geht. Und dafür verantwortungsvoll und klimagerecht einkaufen, da würde ich sagen, das geht. Viele sagen, das ist wahnsinnig kompliziert. Ich finde, das stimmt gar nicht. Ich finde, das ist eine Schutzbehauptung. Also einkaufen ist in vielerlei Hinsicht kompliziert und man kann sie eben, wir wären nicht auf dem Mond, wenn wir nicht komplizierte Sachen lösen können. Und dieses Komplizierte am verantwortungsvollen Einkaufen kann man auf alle Fälle lösen.
Sagt Matthias Fiedler. Verantwortungsvolles und klimagerechtes Einkaufen geht. Das ist doch schon was. Was also können wir als KonsumentInnen tun? Was können wir als Einzelne tun? Und ganz wichtig, hat es einen Nutzen?
Ja, es bringt was in einem bestimmten Rahmen. Und es ist auch in einem bestimmten Rahmen wichtig. Und dann gibt es dieses schöne Plakat, dem ganz oben drauf steht, dein Einkaufszettel ist dein Stimmzettel. Darüber müssen wir reden, also weil es ja die beiden Themen verbindet. Und ich würde auch sagen, Rahmenbedingungen verändern, Gesetze machen, die dann zu einer fairen und auch einer klimagerechten Zukunft beitragen. Aber es gibt eben auch einen Punkt, wo man sagen kann, der Einzelne, die Einzelne hat auch eine Rolle.
Allerdings muss man auf der Hut sein und den Aussagen der Lebensmittelunternehmen mit viel Skepsis begegnen.
Zum Beispiel unsere Schokomarke, also einem großen Schokoladenhersteller, nenne nicht den Namen, in Europa jetzt mit 100% verantwortungsvollem Kakaobezug. Das kann man draufschreiben, ohne es in irgendeiner Weise Man muss es irgendwie nachweisen, aber das sind nur ungeschützte Begriffe. Ja? Und das ist bei Zertifizierung und bei Labels und bei Claims immer extrem wichtig. Steckt da irgendetwas Nachprüfbares dahinter? Und aus verantwortungsvollem Kakaobezug, das kann man sich selber hin definieren, was man mit verantwortungsvollem Kakaobezug meint.
Also aufgepasst vor Greenwashing und Fairwashing. Dann aber kommt schon die nächste Hürde. Inzwischen gibt es unzählige Label und Siegel, die einem das Einkaufen zwar leichter machen sollen, aber die große Vielzahl führt inzwischen zur Überforderung der KonsumentInnen.
Man braucht ja in der Zwischenzeit wirklich fast eine Anleitung oder sowas, wenn man verantwortungsvoll einkaufen will, in den Supermarkt geht und dann hat man eins dieser, ich habe sie nicht gezählt, aber 154 Siegel drauf. Liest man sich das dann durch, geht man mit seinem Smartphone den QR-Code, der manchmal auf ist, manchmal nicht, kennt man sich aus. Das ist super schwer. Das ist ein Siegeldschungel und das ist eben auch das Problem mit Siegeln und Zertifizierung, dass es in der Zwischenzeit so wahnsinnig viele gibt, die auch immer unterschiedliche Aspekte behandeln. Und das ist das, was ich meinte. Ja, es ist kompliziert, aber ich finde schon, es gibt die Möglichkeit, sich in diesem Siegeldschungel auch ein bisschen zu orientieren. Und es gibt in der Zwischenzeit Orientierungshilfen, die muss man nur wissen und kennen.
Und wenn man sich durch den Label- und Siegeldschungel erfolgreich durchgekämpft hat, dann stellt man fest, dass das nicht reicht, wenn nur wenige KonsumentInnen ökologische und soziale Siegel beachten.
Also wir hatten mal vor 3, 4 Jahren die Idee, wir kriegen 1 Million Menschen zusammen, die sagen, ich möchte ökologisch und fair einkaufen. Und wenn wir die zusammenkriegen und rausgehen und eine Kampagne daraus machen, dann kann sich der Handel auch nicht auf das zurückziehen. Die Leute wollen es ja nicht, die Leute kaufen es ja nicht, deshalb machen wir es nicht. Also ich glaube, der Konsument, die Konsumentin hat schon eine Möglichkeit, durch ihr oder sein eigenes Handeln diesen Druck auszuüben auf den Handel.
Das waren einige kurze Ausschnitte aus dem Vortrag von Dr. Matthias Fiedler, Geschäftsführer des Forums Fairer Handel. Titel der Veranstaltung: Klimafrei einkaufen, wie soll das denn gehen? Das Forum Fairer Handel setzt sich für den fairen Handel mit den Produzentinnen aus dem globalen Süden ein und ist unter anderem Mitglied in der Klimaallianz Deutschland und der Initiative Lieferkettengesetz. Den gesamten Vortrag finden Sie auf www.protect-the-planet.de/events. Fazit des Vortrags: Es ist kompliziert, was aber nicht heißt, dass es nicht machbar ist. Es gibt eine Vielzahl von Ideen, wie durch bewussten Konsum Veränderungen erreicht werden können und Mittel und Wege nicht die Orientierung zu verlieren. Zum Beispiel: An neuen Elektrogeräten findet sich das von der Europäischen Union vorgeschriebene EU-Energielabel, das informiert, wie viel Energie Sie mit dem Produkt verbrauchen. Und die EU verschärft derzeit auch die Regeln bei elektronischen Geräten. Diese müssen künftig mindestens 7 Jahre reparierfähig sein. Zudem besteht hier ein großer Markt für Second-Hand-Geräte. Auch im Textilbereich ist viel Vorarbeit geleistet. So kann mit Hilfe von Kennzeichnungen und Siegel für natürliche Stoffe auf das Kürzel KBA geachtet werden. Kontrolliert biologischer Anbau. Fairer Handel und faire Arbeitsbedingungen können unterstützt werden mit Fair-Siegeln wie Fairtrade oder Fairwear. Und bei Synthetik oder Kunststoffen können Sie auf Siegel wie Blue Sign oder Ökotex Standard 100 und recyceltes Material achten. Soweit einige Beispiele. Natürlich gibt es noch viel mehr und inzwischen fast in allen Produktbereichen, auch in der IT. Aber gleichzeitig gilt, die Verantwortung allein auf die KonsumentInnen abzuschieben, das geht nicht. Denn letztlich werden große Veränderungen nur dann erfolgen, wenn systemische Probleme wie Marktkonzentration, unfaire Preise und unternehmerische Verantwortung geändert werden. Dazu braucht es auch eine Veränderung von politischen Rahmenbedingungen. Das deutsche Lieferkettengesetz, was Anfang dieses Jahres in Kraft getreten ist, ist ein Anfang. Sie haben Lora München auf der 92.4 eingeschaltet und Sie hören die zweite Sendung aus der Reihe Anders wirtschaften mit dem fairen Handel. Heute schauen wir auf die verschiedenen Bereiche, in denen der faire Handel aktiv ist. In unserem nächsten Beitrag geht es um die nachhaltige Beschaffung der öffentlichen Hand, also um den Einkauf von Kommunen, Ländern und Bund unter Beachtung sozialer und ökologischer Kriterien. Denn mit ihrer Marktmacht für über 500 Milliarden Euro im Jahr kauft die öffentliche Hand in Deutschland Produkte und Dienstleistungen, könnte sie einiges bewirken. AktivistInnen des fairen Handels drängen schon seit vielen Jahren darauf, dass da mehr passieren müsste. Die Stadt München hat sich schon in den 2000er Jahren auf den Weg gemacht, Produkte unter Beachtung sozialer Standards einzukaufen. Zum Beispiel fair gehandelte Fuß- und Handbälle, Schnittblumen, Natursteine für den Straßenbau oder Brandschutzkleidung. Und gerade im Bereich Arbeitskleidung und Textilien soll sich jetzt mehr tun, finden Grüne und SPD im Stadtrat und haben am 24. April, das ist der Fashion Revolution Day, einen Antrag an die Stadtverwaltung gestellt. Der Anlass für den Fashion Revolution Day ist, vor 10 Jahren, am 24. April 2013, stürzte die Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch ein. Bis heute gilt das Unglück als eines der größten in der Geschichte der globalen Textilindustrie. 1134 Menschen starben. Der 24. April ist aber nicht nur der Tag der Erinnerung an den Fabrikeinsturz, sondern auch Tag der Kritik an der Verantwortungslosigkeit und Ignoranz vieler Unternehmen gegenüber lebensbedrohlichen Arbeitsbedingungen, Armutslöhnen, durch sie verschuldete Umweltkatastrophen und Repressalien gegen Gewerkschaften und Beschäftigte in globalen Lieferketten. Passend zu diesem Tag hat auf Initiative der grünen Stadträtin Julia Post die Rathauskoalition den Antrag nachhaltige und faire Beschaffung im Textilbereich, Arbeits- und Dienstkleidung eingebracht. Wir haben mit Julia Post gesprochen.
Ja, wie Sie schon richtig sagen, heute jährt sich der Einsturz des Fabrikgebäudes Rana Plaza in Bangladesch zum 10. Mal. Dort sind damals mehr als 1100 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 2000 Menschen wurden verletzt. Und das hat ja der Weltöffentlichkeit ziemlich drastisch vor Augen geführt, was für teils unmenschliche Arbeitsbedingungen eben in der Textilindustrie herrschen. Und manches hat sich seitdem verbessert, vieles aber auch leider nicht. Und es war für mich heute eben der Anlass, diesen Antrag zu stellen, auf den Weg zu bringen, um eben auch als Landeshauptstadt München unsere Marktmacht im Bereich Textilien zu nutzen. Wir kaufen im Durchschnitt jedes Jahr für 4 Millionen Euro Textilien ein, von der Bettwäsche bis zur Brandschutzkleidung.
Was steht drin im Antrag, um was geht's bei diesem Antrag nachhaltige und faire Beschaffung im Textilbereich?
Also wir wollen, dass die Landeshauptstadt München ab sofort so fair und so nachhaltig wie nur möglich im Bereich Textil, Arbeits- und Dienstkleidung einkauft. Dafür sollen geeignete Pilotprojekte auf den Weg gebracht werden. Es soll ein Fachgespräch mit der Zivilgesellschaft und anderen Kommunen stattfinden. Und ja, sobald eben Pilotprojekte erfolgreich waren, soll das dann eben auch hochskaliert werden auf andere Referate. Und da vielleicht zum Hintergrund, im Moment gibt es bereits Mindestanforderungen für den Textilbereich in der Stadt München. Das heißt, wir kaufen nur Ware ein, die mindestens das Ökotext Standard 100 Label oder vergleichbar hat. Da muss man aber wissen, das ist eigentlich mehr ein Verbraucherschutzlabel. Das prüft nämlich Schadstoffe der Textilien und stellt sozusagen sicher, dass die frei von Schadstoffen ist. Aber aus meiner Sicht, da muss noch mehr gehen als Landeshauptstadt München. Denn ja, wie man da schon raushört, dieses Label hat ja überhaupt nicht zum Beispiel Arbeitsbedingungen im Blick. Also es hat wirklich nur die Schadstoffe im Blick und auch, ja, es wird nicht die ganze Produktionskette angeguckt. Und da gibt es anspruchsvollere Labels. Und mein Ziel ist es, dass wir eben striktere K.O.-Kriterien einführen, höhere Mindestanforderungen haben und auch hoffentlich noch die Textilprodukte, für die das gilt, ausweiten können.
Jetzt steht in dem Antrag drin, dass das Referat für Klima- und Umweltschutz, das RKU, gebeten wird, die Vergabestellen und die städtischen Referate zu unterstützen, die Beschaffung im Textilbereich für die Stadtverwaltung so konsequent wie möglich auf Nachhaltigkeit und faire Standards auszurichten. Das heißt ja, es gibt verschiedene Stellen in der Stadt, Vergabestellen heißen die, im Plural steht das da, die einkaufen und dann gibt es auch noch die Referate selbst, die einkaufen. Das heißt, es ist gar nicht so leicht, das wahrscheinlich alles unter einen Hut zu bringen, oder?
Ganz genau, und das ist auch die Idee dahinter, warum wir erstmal mit geeigneten Pilotprojekten starten wollen, weil es einfach von ja, ganz praktisch gesehen von der Organisation, dass sich da vielleicht erstmal eine Vergabestelle und ein Referat durch diesen Wust wühlen und da eine Schneise reinschlagen und ja, die geeigneten Strukturen aufsetzen. Und wenn die das geschafft haben, dann muss das Rad in den anderen Vergabestellen und Referaten hoffentlich nicht neu erfunden werden, sondern kann dann übernommen werden.
Vielleicht kommen wir nochmal dazu, warum die Stadt mehr Produkte nachhaltig und fair einkaufen sollen. Sie haben es am Eingangs schon ein bisschen angesprochen. Es geht auch um die große Marktmacht, die Kommunen wie die Stadt München haben. Aber wenn wir mal inhaltlich schauen, warum ist es wichtig, dass die Stadt vorangeht beim ökologischen Einkauf, beim nachhaltigen Einkauf und beim fairen und sozialen Einkauf?
Ja, wir kaufen als öffentliche Hand so viel ein, das macht 15% des Bruttoinlandsprodukts aus und davon fallen 58% entfallen auf die Kommunen und wir in München, wir sind die größte Kommune Deutschlands und wir haben da meines Erachtens eine ganz besondere Verantwortung, aber auch Vorbildfunktion und die möchten wir wahrnehmen. Wir waren ja immer ganz gut dabei, bereits seit den 1990er Jahren und haben da wegweisende Entscheidungen getroffen, beispielsweise mit dem Beschluss gegen ausbeuterische Kinderarbeit, also da in diesem Sinne Beschaffungen zu tätigen. Und man muss aber sagen, dass das so Mitte des letzten Jahrzehnts ein bisschen gestockt hat und es da nicht weitergegangen ist. Und wir als Grün-Rote Rathauskoalition möchten eben, dass wir da jetzt weiter vorangehen, dass es nicht stehen bleibt. Das hat sich ja gerade im Textilbereich auch durch das Unglück, was wir schon am Anfang angesprochen haben, vor 10 Jahren, ja auch vieles getan. Es gibt mehr Labels, die wirklich auch auf Ökologie und faire Arbeitsbedingungen achten. Und da müssen wir natürlich, also da können wir nie sagen, jetzt haben wir irgendwas erreicht und einen Haken dahinter machen, uns nicht mehr damit beschäftigen, sondern wir müssen da ja auch immer up to date bleiben und gucken, was tut sich am Markt. Der Antrag ist ja auch so formuliert, so konsequent wie möglich, weil eine 100%ige ökologische und faire Beschaffung ist noch gar nicht möglich, aber es soll eben so konsequent wie nur möglich erfolgen und da dürfen wir nicht stehen bleiben, sondern müssen dran arbeiten. Und ja, jetzt haben wir fast Halbzeit als grün-rote Koalition im Rathaus und wir haben in der Zeit schon einiges gemacht. Wir hatten gleich zu Beginn ein Hearing, um uns da eben auch mal wieder auf den Stand der Dinge bringen zu lassen. Wir haben die Berichtspflicht wieder eingeführt, sodass wir regelmäßig auch wieder einen Bericht dazu kriegen, wie ist es um nachhaltige Beschaffung in München bestellt. Und wir haben letztes Jahr einen ähnlichen Antrag wie den jetzigen zu Textilien für den Bereich IT eingebracht.
Sie haben vorhin gesagt, es ist ein bisschen in Stocken gekommen mit dem fairen, mit der nachhaltigen Beschaffung. Woran lag das?
Also wenn Sie mit mir als Grüne sprechen, dann sage ich, weil wir eben nicht Teil der Stadtregierung waren, das war die Große Koalition und da muss man leider attestieren, dass das keine Priorität hatte in diesen Jahren.
Welche fair gehandelten Produkte, welche fair produzierten Produkte kauft die Stadt München denn alles ein?
Beispielsweise Blumen oder auch Fairtrade-Schokolade oder Sportbälle.
Und es gibt Feuerwehrkleidung oder Brandschutzkleidung, aber im Textilbereich ist da noch viel Spielraum. Was gäbe es denn da für Möglichkeiten? Was braucht denn die Stadt an Textilien alles?
Also für Dienstkleidung, ja, was wir alle kennen, T-Shirts, Hemden, aber eben, was ich vorher schon gesagt habe, auch Bettwäsche. Für mich ist eben auch die Frage, ob wir nämlich eben diese Produktgruppen, für die dieser Standard, den ich vorhin schon ausgeführt habe, erweitern können, also Hosen, Jacken. Und ich meine, wir kaufen natürlich auch, wenn wir an Schulen denken, auch sowas wie Geschirrtücher oder sowas ein.
Ja. Also es ist ein weites Feld. Jetzt ist der Antrag eingereicht worden, heute Montag, 24. April. Wie geht's jetzt weiter?
Die Verwaltung ist ja die Umsetzerin unserer Anträge und die hat für gewöhnlich 6 Monate Zeit, jetzt einen Vorschlag zu erarbeiten, wie sie sich die Umsetzung konkret vorstellen kann. Dann kommt das Ganze als Beschlussvorlage in den Ausschuss. Wir als Stadtrat können dann darüber beschließen, ob wir das schon so gut genug finden oder ob wir noch Änderungsbedarf sehen. Dann wird das beschlossen und dann geht es in die Umsetzung.
Soweit die grüne Stadträtin Julia Post. Auf ihre Initiative hin hat die Rathauskoalition am 24. April am sogenannten Fashion Revolution Day den Antrag nachhaltige und faire Beschaffung im Textilbereich, Arbeits- und Dienstkleidung bei der Stadtverwaltung eingereicht. Schon im vergangenen Jahr haben Grüne und SPD im Stadtrat eine weitere Initiative gestartet, beziehungsweise den Antrag Green IT, nachhaltige und faire Beschaffung im Elektronikbereich an die Stadtverwaltung gestellt. Darin wird das IT-Referat der Stadt gebeten, in Zusammenarbeit mit dem Referat für Klima- und Umweltschutz die Beschaffung von elektronischen Geräten so konsequent wie möglich auf Nachhaltigkeit und faire Standards auszurichten. Gut so. Denn die Stadt kauft zwar schon bestimmte Produkte unter Beachtung sozialer Kriterien, aber da ist noch viel Luft nach oben. Schauen wir auf die Anfänge des fairen Einkaufs der Stadt. Bereits 2002 hat der Münchner Stadtrat den Beschluss gefasst, keine Produkte aus ausbeuterischer Kinderarbeit mehr einzukaufen. 2006 wurde entschieden, nur noch Blumen aus eigener Herstellung der Stadtgärtnerei oder aus regional-saisonalem Anbau zu verwenden. Bei Importware kauft die Stadtverwaltung nur noch Blumen mit einem Gütesiegel aus fairem Handel und aus ökologischer Herstellung. Bei der Vergabe von Straßenbau- und Entwässerungsarbeiten fordert das Münchner Baureferat für Natursteine aus Asien, Afrika und Lateinamerika die Vorlage eines produktbezogenen Zertifikats unabhängiger Stellen. Unternehmen müssen so nachweisen, dass die Natursteine ohne ausbeuterische Kinderarbeit abgebaut und bearbeitet wurden. Und das Referat für Bildung und Sport kauft bei Fuß- und Handbällen für Münchner Schulen nur noch Sportbälle mit Gütezeichen aus Fernhandel ein. Das ist zwar schon einiges, aber da geht mehr und deswegen ist der Antrag, mehr fair gehandelte Arbeitskleidung für die städtische Verwaltung zu besorgen, ein überfälliger Schritt in die richtige Richtung. Schließlich heißt einer der Leitsprüche der Stadt, von München soll kein Schaden ausgehen. Sie haben Lora München auf der 92.4 eingeschaltet und hören eine Sendung aus der Reihe Anders wirtschaften mit dem fairen Handel. Wer sich in München über fair gehandelte Produkte informieren will, der oder die kommt um das Nord-Süd-Forum nicht herum. Der Verein betreibt das Internetportal bzw. den Einkaufsratgeber münchen-fair.de und macht Bildungsarbeit in Schulen und der Erwachsenenbildung. Raphael Thalhammer vom Münchner Nord-Süd-Forum stellt uns die Organisation vor.
Ja, das Nord-Süd-Forum ist ja ein Netzwerk, ein Zusammenschluss von eine Weltgruppen in München, also Gruppen, die sich mit Fragen der gerechten Globalisierung und Solidarität auseinandersetzen. Wir haben über 60 Mitgliedsgruppen und wir versuchen da ein Sprachrohr auch zu sein, um die Anliegen und die Perspektiven dieser Gruppen und deren Partnerinnen und Partner im globalen Süden hier in München stark zu machen. Und da gehört eben die Frage nach gerechten Wirtschaftsstrukturen und einer gerechten Handelspraxis eben auch dazu. Und deswegen setzen wir uns für den fairen Handel hier in München auf kommunaler Ebene ein.
Dann kommen wir zu eurem Einkaufsratgeber münchen-fair.de. Was findet man auf der Seite? In welchen Bereichen findet man da was? Gib doch mal so einen kleinen Überblick.
Zum einen findet man Anlaufstellen, Shops, Läden, Initiativen hier in München, die sich eben auch für fairen Handel einsetzen. Ganz konkret Geschäfte, die fair gehandelte Produkte im Sortiment haben, insbesondere Textilläden, die eben fair gehandelte Klamotten im Sortiment haben. Aber auf münchenfair.de findet man eben auch darüber hinaus noch andere Initiativen und Möglichkeiten, wie man das eigene Konsumverhalten nachhaltig und auch möglichst, also mit wenig Konsum sozusagen, gestalten kann. Da wären wir dann in dem Bereich Reparaturinitiativen etc.
Was wird am meisten gesucht von den Konsumentinnen auf der Seite?
Tatsächlich ist es so, dass die meisten Klicks, wenn man so möchte, in dem Bereich Fair Fashion, also im Kleidungsbereich sozusagen auftreten. Ja.
Was gibt's denn da alles? Kannst du ein paar nennen?
Da gibt's verschiedene Läden, also von Vintage, also von Secondhand-Läden gibt's ja einige, ohne die jetzt konkret nennen zu wollen, bis hin zu im Glockenbachviertel ist so ein richtiges kleines Zentrum für fair gehandelte Klamotten. Da gibt's viele Läden. Darüber hinaus gibt's auch eigene Labels hier in München, die quasi hier in München ihren Sitz haben, hier eine eigene Kollektion entwerfen und die dann auch vertreiben.
Ihr habt auf der Seite auch einen Menüpunkt Siegel und Labels. Was sind da eure Tipps für die VerbraucherInnen?
Ja, das ist ein bisschen so ein heikler Punkt, weil es ja mittlerweile wahnsinnig viele verschiedene Siegels und Labels eben gibt. Die VerbraucherInnen sind oftmals so ein bisschen gefordert und auch überfordert, da den Durchblick zu behalten. Deswegen versuchen wir da so Unterstützungsangebote zu geben. Grundsätzlich gilt erstmal, unternehmenseigene Labels eher kritisch anzuschauen und wirklich darauf zu achten, dass es quasi extern zertifizierte und geprüfte Siegel sind. Und da gibt's zum Beispiel von der christlichen Initiative Romero so einen Label Guide, wo wirklich alle Labels, die derzeit auf dem Markt sind, irgendwie durchleuchtet werden und dargestellt wird, sind die vertrauenswürdig, in welchen Bereichen haben die ihre Stärken und wo sind vielleicht auch Schwächen. Das Gleiche gibt es auch von anderen Anbietern. Die Bundesregierung hat eine Plattform Siegelklarheit, der Bundesverband der Verbraucherinitiative hat eine App Label Online, wo man sozusagen auch Labels scannen und dann erkennen kann, was tatsächlich dieses Label ganz konkret auch wirklich aussagt.
Welche Labels und Siegel sind denn für dich vertrauenswürdig? Auf was schaust du denn?
Also ich würde sozusagen mit der Perspektive des fairen Handels vertraue ich da tatsächlich den Handelsklassikern, das ist das GEPA-Siegel und ganz besonders gern mag ich auch das Siegel von Naturland Fair, weil das Schöne daran ist, Naturland überträgt da sozusagen die Kriterien des fairen Handels, die ja eigentlich nur für Waren und Produkte, die wirklich im globalen Süden gefertigt oder hergestellt werden, gilt, überträgt Naturland hier auch auf Produzentinnen und Kleinbauer und Bäuerinnen hier im globalen Norden. Das heißt, da ist auch dann wirklich ein fairer Milchpreis zum Beispiel drin, wenn auf der Schokolade das Naturland Fair-Siegel drauf ist.
Was wollt ihr denn mit dieser Seite erreichen? Als ist es ein reiner Einkaufsratgeber?
Zum einen hört man ja oft das Argument, ach, ich würde schon gerne ein bisschen beim Konsum auf Nachhaltigkeit und so Gerechtigkeitsfragen auch achten. Ich weiß aber nicht, wo und wie. Dem wollen wir quasi entgegenwirken. Zum einen, indem wir Anlaufstellen eben sichtbar machen. Zum anderen, indem wir diese weiterführenden Infos da auch darstellen. Und da geht es eben auch darum, nicht nur sozusagen diese Konsumebene in den Blick zu nehmen, sondern auch zu verstehen, dass es bei diesen Fragen wirklich auch um politische Fragen geht, die ja eine kommunale Ebene haben. Das wird auf der Seite dargestellt, was macht die Stadt München auch in diesem Bereich, aber natürlich eben auch eine bundesweite und auch eine global politische Dimension natürlich.
Kommen wir doch gleich zur politischen Dimension. Ihr habt auch einen Menüpunkt Lieferkettengesetz oder Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Was hat es mit diesem Gesetz auf sich und was kritisiert ihr auch daran?
Also zunächst mal 2021 hat die Bundesregierung entschieden, eben dass ab diesem Jahr dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz gelten soll. Zunächst mal ist es wirklich ein großer Schritt, da es jetzt erstmals ein Gesetz gibt, das die Unternehmen in die Pflicht nimmt, in ihrer Lieferkette wirklich sozusagen auf die Einhaltung von Menschenrechten und auch Umweltstandards zu achten. Gleichzeitig gab es starke Bemühungen aus dem Wirtschaftsministerium und von den Wirtschaftsverbänden, dieses Gesetz tatsächlich auch aufzuweichen und nicht so scharf zu halten, wie es ursprünglich gedacht war. Es gibt da im Wesentlichen drei Kritikpunkte. Zum einen, das Gesetz gilt grundsätzlich erstmal für Unternehmen mit mindestens 3.000 Mitarbeitenden. Ab 2024 verändert sich das. Da gilt es dann für Unternehmen mit mindestens 1.000 Mitarbeitern. Aber trotzdem ist es natürlich eine relativ hohe Zahl. Also sprich, viele mittelständische, kleinere Unternehmen sind davon gar nicht betroffen. Der zweite Kritikpunkt ist, dass das Gesetz sich eigentlich nur auf die erste Ebene der Zulieferer bezieht, also nicht die ganze Lieferkette im Blick hat, die sogenannte tiefe Lieferkette, sondern eben bloß die direkten, unmittelbaren Zulieferbetriebe sozusagen in den Blick genommen werden. Es gibt da so ein abgestuftes Verfahren. Alles, was sozusagen die dahinter gelagerte Lieferkette ist, da reicht's dann, wenn die Unternehmen quasi Konzepte vorlegen, wie sie mit den Problemen in diesen Bereichen dann umgehen wollen. Und da sind sie nicht angehalten, selber direkt für Abhilfe zu schaffen. Das ist ein definitiver Konflikt beziehungsweise ein Problem, weil die meisten Menschenrechtsverletzungen eben in dieser tieferen Lieferkette stattfinden. Und der dritte große Kritikpunkt ist, dass es keine zivil- und strafrechtliche Haftung für die Unternehmen gibt. Das heißt, sie können nicht hier in Deutschland dann wegen Menschenrechtsverstößen zum Beispiel in anderen Ländern dann eben auch haftbar gemacht werden und verklagt werden.
Vielleicht noch ein Wort zum europäischen Lieferkettengesetz. Das wird ja derzeit gerade verhandelt. Jetzt soll dann drei EU-Institutionen, EU-Kommission, EU-Parlament und der Rat der Europäischen Union in ein sogenanntes Trialogverfahren eintreten. Was ist da der aktuelle Stand der Dinge? Man hört ja immer, dass es schärfer ist als das deutsche Lieferkettengesetz.
Genau, am 1. Juni wurde das jetzt auch, in der ersten Lesung behandelt. Und die große Sorge ist einfach, dass es eine ähnliche Erfahrung sich einstellen wird wie auf der deutschen Ebene sozusagen. Ich habe gerade gestern hatten wir ein Gespräch mit einer Aktivistin, die den Prozess da in Brüssel eben verfolgt. Die sagt, es gab selten bei einem neuen Gesetz so viel Widerstand und Lobbyarbeit von den Wirtschaftsverbänden. Also die Sorge ist einfach, dass es einfach auch total abgeschwächt wird. Und da müssen wir jetzt einfach sehen, es gibt die Initiative Lieferkettengesetz, die da auch Lobbyarbeit dazu macht und da super Informationen auf deren Webseite teilt. Also da gibt es natürlich viele Menschen, die da einen Blick drauf haben. Und wir müssen sehen, wie die politischen Institutionen da weiter verfahren werden. Ja.
Open Mic im Stadtviertel. Die Mobilitätswende hörbar machen.
Während der Automesse IAA sendet Lora aus einem offenen Studio in der Münchner Schwanthaler Straße.
Vom 3. bis 9. September diskutieren wir über Mobilität, Stadtplanung und Klimaschutz.
Mit der engagierten Zivilgesellschaft, AnwohnerInnen und PassantInnen sowie mit VertreterInnen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.
Für das Projekt fehlen uns aber noch 4.000 Euro. Da hoffen wir auf eure Spende mit dem Betreff Open Mic.
Unsere Bankdaten findet ihr auf lora924.de unter der Rubrik Lora fördern. Kommen wir zurück zum fairen Handel. Der ist ja oder soll eine Alternative zum konventionellen Handel sein. Mit dem fairen Handel sollen ProduzentInnen aus dem globalen Süden existenzsichernde Löhne gezahlt werden. Ich glaube, das würden die meisten vielleicht nicht in diesen Worten, das habe ich irgendwo abgeschrieben, so ausdrücken und so verstehen sie auch den fairen Handel. Aber der faire Handel oder die AkteurInnen des fairen Handels machen mehr. Die wollen auch die Öffentlichkeit über ungerechte Welthandelsstrukturen etc. informieren und sensibilisieren. Da kommt jetzt wieder das Nord-Süd-Forum ins Spiel, weil ihr verkauft ja auch keine Fairhandelsprodukte, sondern macht Bildungsarbeit. Kannst du da ein bisschen erzählen, was ihr da macht?
Vielleicht ein ganz konkretes Beispiel. Gestern hatten wir ein Online-Seminar mit Studierenden der Media Design Hochschule. Das waren so knapp 40 Studis aus München, Düsseldorf und Berlin, die eben Modemanagement studieren. Und mit denen haben wir ein zweitägiges Seminar gemacht, in dem wir zum einen erstmal so über zentrale Herausforderungen in der Textilindustrie gesprochen haben. Dann gab es eine Begegnung mit dem Präsidenten einer Gewerkschaft aus Kambodscha, der einfach wirklich die Rolle und die Möglichkeiten, die die Gewerkschaften in den produzierenden Ländern haben, dargestellt hat und auch ganz klar gemacht hat, dass sie keine Charity-Programme sich wünschen, sondern quasi echte Solidarität mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Das sind so Formate, wo wir Menschen quasi, die in dem Bereich tätig sind, die später mal auch Verantwortung übernehmen werden, quasi versuchen zu sensibilisieren und darzustellen, wo passiert in diesem Bereich Menschenrechtsverletzungen und was für Ansätze gibt es auch dagegen dann vorzugehen. Ein anderes Beispiel, vor 2 Jahren haben wir einen Aktivisten hier in München gehabt, der in China in Foxconn-Fabriken sozusagen versucht, Gewerkschaftsarbeit aufzubauen, wenn man so möchte. Mit dem waren wir in der Technikerschule, weil das einfach, ja, da Menschen sind, die zu diesem Themenbereich quasi in Bezug haben und haben da mit den Schülern dort eben einen Workshop gemacht. Gleiches oder nochmal ein aktuelles Beispiel, zum Beispiel VW wird in Brasilien gerade verklagt, weil sie in den 70ern und 80er Jahren so eine Rinderfarm aufgebaut haben im Amazonasgebiet und sich bis heute sozusagen weigern, da Ausgleichs- und Entschädigungszahlungen zu leisten, beziehungsweise dieses Unrecht, diese Zwangsarbeit und diese Menschenrechtsverletzungen, diese wirklich sklavenähnlichen Zustände da wirklich auch dafür Verantwortung zu übernehmen. Und das ist gerade ein aktuelles Verfahren, was in Brasilien läuft und da versuchen wir auch einfach darüber zu informieren und die Öffentlichkeit hier darüber in Kenntnis zu setzen.
Aber ich habe gelesen, ihr geht auch in Schulen.
Ja, total viel. Also wir machen, wie gesagt, Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte kommen zu uns, um bei uns Materialien auszuleihen, eine Beratung zu bekommen. Wir machen viele Fortbildungsangebote zum fairen Handel, aber auch zu grundsätzlichen Fragen des Wirtschaftens. Gerade jetzt haben wir eine Fortbildung angemeldet für kommendes Jahr am Pädagogischen Institut hier in München, wo es quasi um die Frage von Wirtschaftswachstum geht, endlich Wachstum. Wie können wir quasi Wirtschaft anders denken, sodass nicht nur der monetäre maximale Profit und ein ständiges Wachstum im Mittelpunkt steht. Das ist so diese Fortbildungsebene. Wir machen viele Workshops für Schülerinnen und Schüler, eben auch vor allem dann zu den Themen Handy, Kleidung, ja, solche Dinge des alltäglichen Lebens, wo wir sozusagen mit Produkten in Kontakt kommen, die aus diesen globalen Lieferketten kommen. Und ein ganz wichtiger Bereich, finde ich, ist eben auch, wir begleiten Schulen dabei, Nachhaltigkeitsaspekte und Gerechtigkeitsfragen nicht nur so projektbezogen an einem Tag kurz vor den Ferien zum Beispiel zu thematisieren, sondern wirklich solche Dinge strukturell auch in die Schulorganisation aufzunehmen und zu verankern, ein Leitbild entsprechend zu gestalten, das Thema Beschaffung an der Schule, die Gebäudeinfrastruktur, den Kiosk, die Mensa, solche Dinge auch mit in den Blick zu nehmen, die Schülerinnen und Schüler auf diesen Weg quasi wirklich auch mit einzubinden, so dass da wirklich Partizipation und Gestaltung des Lebensraums Schule für Schülerinnen und Schüler auch möglich wird. Genau, also das ist so Schulentwicklungsprozesse, die wir eben auch begleiten. Das ist gerade aus unserer Perspektive der größte Hebel, den wir Schulen und so bieten können. Ja.
Du hast jetzt Handys und Textilien und Kleidung erwähnt. Wie schaut es mit den Grundschülerinnen aus oder fängt es erst an so mit 10, 12, dass ihr da tätig werdet?
Natürlich ist es total wichtig, auch für Grundschulen. Es ist nur tatsächlich so, dass wir, unser Profil sozusagen, wir arbeiten sehr mit weiterführenden Schulen, Berufsschulen und Studierenden zusammen. Unsere Kapazitäten und unsere Women und Manpower ist leider auch überschaubar und deswegen ist das so unser Schwerpunkt. Aber gerade letzten Freitag hatten wir so ein Netzwerktreffen in Kooperation mit dem Eine Welt-Netzwerk Bayern für Kitas. Da waren dann Kita-Verantwortliche aus ganz Bayern da und da haben wir eben genau diesen Ansatz, Whole Institution Approach, also wie kann auch in der Kita sozusagen die ganze Einrichtung in den Blick genommen werden, mit denen besprochen und Erfahrungen dazu ausgetauscht. Ja.
Jetzt sagst du, eure Women und Manpower ist begrenzt, aber es geht doch ganz schön viel zusammen, weil in den letzten Wochen und Monaten habe ich wahnsinnig viele Veranstaltungseinladungen vom Nord-Süd-Forum bekommen. Mehr als sonst, was macht ihr denn alles?
Also gerade jetzt ist es halt ein besonderes Jahr. Es jährt sich die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte zum 75. Mal. Und deswegen haben wir gemeinsam mit einem großen Netzwerk an Initiativen und Vereinen und Organisationen hier in München, wie soll man sagen, eine Kampagne, einen Schwerpunkt für dieses Jahr ins Leben gerufen, München für Menschenrechte. Und da gibt's eben die Website münchenfuermenschenrechte.de und da ist tatsächlich gerade eine Vielzahl an Veranstaltungen, die jetzt auch in den nächsten Tagen und Wochen stattfindet. Gerne mal draufschauen. Ich sage mal ein paar Beispiele zur Menschenrechtslage in Brasilien unter Lula oder es gibt verschiedenste Filme, Ausstellungen. Einfach mal drauf gucken und gerne auch dann vorbeikommen.
Einige Akteurinnen im fairen Handel sind ja auch als Lobbyorganisation aktiv, zum Beispiel auf Bundesebene das Forum Fairer Handel. Wie schaut es in München aus? Seht ihr euch als Münchner Nord-Süd-Forum auch als Lobbyorganisation, welche in die Stadtpolitik hineinwirken will?
Ja, unbedingt. Also das Wort Lobby ist vielleicht auch ein bisschen besetzt. Ich würde es mal anders formulieren. Wir versuchen sozusagen Orientierung und Unterstützung zu bieten für jede und jeden Einzelnen, also auf dieser individuellen Ebene quasi auf Nachhaltigkeit und einen sinnvollen Konsum zu achten. Und gleichzeitig ist das natürlich eine Überforderung, wenn man da sozusagen auf dieser individuellen Ebene bleibt. Für jeden Einzelnen ist das quasi sehr, sehr herausfordernd. Und unser Ansatz ist dann einfach zu sagen, natürlich müssen auch die Institutionen und natürlich muss auch die Kommune, die ja wirklich auch sehr viel Geld für Dienstleistungen und für Produkte jährlich ausgibt, über 500 Millionen Euro sind es hier in München, natürlich müssen da auch soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt werden. Und wenn die Kommunen bundesweit tatsächlich ihre Vergabe und ihre Einkaufspraxis diesbezüglich verändern würden, dann wäre das wirklich auch ein großer Hebel, der auf dem Markt auch einfach die Nachfrage total steigern würde und dann würde da auch wirklich nochmal mehr passieren. In dem Sinne, ja, wir setzen uns sehr dafür ein, dass auch die Stadt München in ihrer Vergabepraxis ökologische und soziale Kriterien insbesondere berücksichtigt.
Vielleicht noch ganz zum Schluss. Die Stadt München kauft ja zum Beispiel fair gehandelte Fuß- und Handbälle ein. Auch wenn es benötigt wird, auch faire Blumen, Natursteine ohne ausbeuterische Kinderarbeit. Was haben wir noch? Brandschutzkleidung gibt es noch. Überhaupt Produkte aus ausbeuterischer Kinderarbeit sollen nicht eingekauft werden. Da geht ja sicher noch mehr.
Ich glaube, dass München da jetzt insbesondere in dem letzten Jahr sich tatsächlich auch wieder neu auf den Weg gemacht hat. Es gab im Dezember 21 ein Stadtratshearing, das sehr gut nachgefragt war. Da waren über 150 Menschen anwesend und haben eben sich sozusagen auch über den aktuellen Stand in München informiert und sich auch inspirieren lassen, was in anderen Kommunen schon möglich ist. Seitdem gab es jetzt zwei neue Anträge für, also einen, die IT betreffend sozusagen. Das ist natürlich mega komplex, die IT Produkte sind eben Produkte mit einer sehr tiefen Lieferkette, hat man ja vorher schon angesprochen. Genau, und jetzt gab es einen Antrag für den Textilbereich tatsächlich auch gerade eingereicht, eben von den Grünen und der SPD. Und da sollen neue Pilotprojekte auf den Weg gebracht werden und wir hoffen sehr, dass sich da diesbezüglich jetzt auch in den nächsten Monaten noch einiges tut. Aber an sich, ja, gibt es natürlich viele Baustellen. Nochmal auf die städtischen Kantinen könnte man auch blicken, die städtischen Krankenhäuser etc. Es gibt wahnsinnig viele Einrichtungen, die Textilprodukte und andere menschenrechtsrelevante Produkte einkaufen. Und ja, also der Einsatz und das Ziel, nachhaltige Beschaffung, sozialverantwortliche Beschaffung in München voranzubringen, ist noch eine große Baustelle.
Soweit Raphael Thalhammer vom Münchner Nord-Süd-Forum. Mehr über die Aktivitäten des Vereins erfahren Sie unter www.nordsüdforum.de.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Sie haben Lora München auf der 92.4 eingeschaltet und Sie hören eine Sendung aus der Reihe Anders wirtschaften mit dem Fernhandel. Wir kommen zu unserem letzten Beitrag. Wo kann der faire Handel ansetzen? Bei KonsumentInnen durch eine Änderung ihres Einkaufsverhaltens. Durch die Unterstützung von benachteiligten ProduzentInnen in der Bildungsarbeit und durch verstärkte politische Lobbyarbeit. Bei letzterem geht es derzeit vor allem um das deutsche Lieferkettengesetz, das seit Anfang des Jahres in Kraft ist, und um das europäische, das im Rahmen der EU bis Ende des Jahres verabschiedet werden soll. Vorausgesetzt, EU-Kommission, Parlament und Rat einigen sich im sogenannten Trialogverfahren. LoRa-Mitarbeiterin Brigitte Schmidt hat sich mit den Arbeitsbedingungen im globalen Süden und mit Chancen und Risiken von Lieferkettengesetzen beschäftigt. Im Beitrag hören wir dazu Sabine Fehrenschild vom Südwind-Institut und Bertram Brossert, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft.
Am 24. April 2013 stürzte die Textilfabrik Rana Plaza in Dhaka in Bangladesch ein. 1.175 Menschen starben, über 2.000 wurden verletzt. Plaza Rana gilt als schwerste Katastrophe der Textilindustrie und sorgte für einen weltweiten Aufschrei. Durch dieses Unglück ist das ostasiatische Land als Hotspot für gefährliche und prekäre Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsbranche bekannt geworden. Mindestens 29 weltweit tätige Marken ließen in den Fabriken von Rana Plaza Kleidung produzieren, darunter Primark, Mango, C&A, Benetton, Zara und Kick. Als Reaktion wurde der sogenannte Bangladesh Accord ins Leben gerufen, ein verbindliches Abkommen zwischen Unternehmen und Gewerkschaften, das Brandschutz- und Sicherheitsvorkehrungen vorschreibt. Die Anzahl tödlicher Unfälle konnte dadurch gesenkt werden, Lücken blieben dennoch. Denn der Beitritt zum Abkommen ist freiwillig, der Geltungsbereich auf Bangladesch und Pakistan beschränkt. So kritisieren Menschenrechtsorganisationen wie das Südwind-Institut, Bangladesch gilt als das Zentrum der weltweiten Bekleidungsindustrie. Über 4 Millionen Menschen, vor allem Frauen, arbeiten oft unter Zuständen, die an Zwangsarbeit erinnern. Anlässlich des Jahrestages verweisen Südwind und die Clean Clothes-Kampagne darauf hin, dass es weiterhin strukturelle Probleme in der Modeindustrie gibt. Sabine Fehrenschild arbeitet seit 2011 als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Südwind. Ihr Schwerpunkt ist die textile Wertschöpfungskette. Frage an die Südwind-Expertin: Wie lässt sich die Situation der Arbeiterinnen und Arbeiter verbessern? Was ist zu tun?
Also ich würde zuerst mal vor Ort anfangen. Die Fabrikanten, Fabrikantinnen müssen dafür sorgen, dass die Arbeitsbedingungen menschenwürdig sind in ihren Fabriken. Die Regierung in Bangladesch muss dafür sorgen, dass das Arbeitsrecht umgesetzt wird und dass es kein gewerkschaftsfeindliches Klima mehr in Bangladesch gibt. Aber damit die direkten Arbeitgeber in Bangladesch ihrer Aufgabe, menschenwürdige Arbeitsbedingungen zu schaffen, nachkommen können, sind natürlich die Auftraggeber in der Pflicht. Sie müssen Preisangebote machen und Einkaufspraktiken walten lassen, die es den Auftragnehmern erst ermöglichen, existenzsichernde Löhne zahlen zu können. Oft sind die Preise so gedrückt worden, dass die Arbeitgeber in Bangladesch gar keine andere Möglichkeit haben, als das auf dem Rücken ihrer Beschäftigten auszutragen. Aber auch darüber hinaus müssen ja die Auftraggeber hier in Deutschland und Europa ihren menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten nachkommen, unabhängig davon, ob sie berichtspflichtig nach dem Lieferkettengesetz sind oder nicht. Und um ihrer menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht nachzukommen, muss es sie schon interessieren, unter welchen Bedingungen die Näherinnen in Bangladesch ihre T-Shirts und Hosen zusammennähen. Also da sehe ich eben auch eine sehr große Verantwortung. Und schließlich sehe ich auch eine Verantwortung bei der Politik hier, bei Deutschland und der EU. Sie müssen wirksame Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetze verabschieden. Deutschland hat schon ein solches Gesetz, das hoffentlich wirksam ist. Das werden wir ja erst jetzt in den kommenden Jahren wirklich feststellen. Die EU ist auf dem Weg dahin. Und was man aber darüber hinaus noch fordern könnte, das wäre, spezifische Handelspräferenzen einzuführen, die solche Zulieferer bevorzugt, die eben menschenwürdige Arbeitsbedingungen einhalten.
Soweit die Lieferkettenexpertin beim Südwind-Institut Sabine Fehrenschild. Die Kampagne für saubere Kleidung, das Südwind-Institut, wie auch die christliche Initiative Romero und auch das Nikota-Netzwerk bieten umfassende Informationen und auch Möglichkeiten, wie Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich engagieren können. Überall auf der Welt verletzen europäische Unternehmen grundlegende Rechte von Menschen. Sei es durch moderne Sklaverei in der Lebensmittelindustrie, lebensgefährliche Arbeitsbedingungen in der Textilbranche oder ausbeuterische Kinderarbeit in Bergbauprojekten. Bisher treffen Betroffene vor Gericht auf fast unüberwindbare Hürden. Es fehlen Haftungsregeln, es gelten kurze Verwehrungsfristen und die Kosten für die Verfahren sind hoch. Außerdem müssen Betroffene vor Gericht beweisen, dass Unternehmen ihre Rechte verletzt haben, und das ist ohne Zugang zu Anwältinnen und Unternehmensunterlagen so gut wie unmöglich. Seit Januar dieses Jahres ist das neue Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in Kraft. Es gilt zunächst für Unternehmen ab 3.000 Mitarbeiterinnen, ab dem nächsten Jahr dann für Unternehmen ab 1.000 Mitarbeiterinnen mit Sitz oder Zweigniederlassung in Deutschland. Schon im Vorfeld gab es heftige Kritik seitens der Wirtschaft. Diese neue Norm würde den deutschen Unternehmen Wettbewerbsnachteile bringen und auch keine Verbesserung für die Schwellen- und Entwicklungsländer schaffen. Dr. Adriana Nelligan, Senior Economist für Green Economy und Ressourcen am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, betreut seit 2 Jahren eine Studie zu dem Thema. Im Rahmen einer Veranstaltung der Hans-Seidel-Stiftung von diesem Frühjahr erklärte sie den Hintergrund des Gesetzes.
Es geht ja darum, mit diesem Gesetz eben sogenannte, wie man in der Ökonomie sagt, negative externe Effekte internationalisieren. Also man möchte die potenzielle Ausbeutung von natürlichen Ressourcen und Arbeitskräften in Ländern, die eben eine schwache Regierungsführung haben, also sprechen da sozusagen von einer schwachen Governance, zu vermeiden. In Ländern eben, die es vielleicht nicht so genau mit den sozialen und ökologischen Mindeststandards nehmen. Aber was natürlich nicht berücksichtigt wird, dass eben es nicht nur um negative Effekte gibt, die vielleicht durch so eine internationale Arbeitsteilung entstehen können, sondern dass auch positive Effekte dabei vernichtet werden können. Denn viele Unternehmen aus Deutschland oder aus der Europäischen Union insgesamt sind in diesen Ländern aktiv und bringen auch viele positive Dinge in das Land. Sie schaffen dort Arbeitsplätze. Sie bringen neue Technologien mit sich und sie setzen ja auch gewisse Produkt- und Produktionsstandards vor Ort.
Bei besagter Veranstaltung der CSU-nahen Hans-Seidel-Stiftung lieferte der Hauptgeschäftsführer der bayerischen Wirtschaft, Bertram Brossard, Argumente, warum sich die Wirtschaft so gegen diese Norm wehrt.
Beim deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und den aktuell auf europäischer Ebene diskutierten Plänen trägt sich der Eindruck auf, dass global tätige Unternehmen für das Erreichen entwicklungspolitischer Ziele verantwortlich sein sollen. Um es klar und deutlich zu sagen, ein solcher Plan ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Erstens sind Unternehmen nicht dazu legitimiert, entwicklungspolitische Ziele voranzutreiben. Und zweitens fehlt ihnen oft schlicht und ergreifend die Möglichkeit zur Einflussnahme. Diese Erfahrung machen auch große multinational agierende Unternehmen, wenn sie versuchen, in bestimmten Ländern aktiv gegen politische Missstände, wie zum Beispiel Zwangsarbeit, sich einzusetzen. Wir müssen uns zudem eines bewusst machen. Es geht nicht nur darum, unsere Unternehmen vor Überlastung zu schützen. Wir müssen auch verhindern, dass eine überzogene Lieferkettenregulierung entwicklungspolitisch kontraproduktiv wirkt. Wir als Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft sind überzeugt, das Engagement bayerischer Unternehmen hat einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Menschen in Schwellen- und Entwicklungsländern zu verbessern. Diese Erfolge dürfen wir nicht aufs Spiel setzen. Wenn die Unternehmen eine Kontrolle ihrer Lieferkette nicht garantieren können, und das ist bei den verästelten Lieferkettenbeziehungen realistisch betrachtet der Fall, werden sie sich aus besonders risikoreichen Regionen zurückziehen. Damit würden sie dann aber unseren Wettbewerbern das Feld überlassen. Und Sie alle wissen, die Wettbewerber folgen bisweilen einem völlig anderen Wertekompass. Wir brauchen deshalb mehr Augenmaß. Nach unserer Einschätzung müssen 5 Kernforderungen Beachtung finden, um eine Regulierung der Lieferketten so praxisnah und unbürokratisch wie möglich auszugestalten. Erstens, wir brauchen eine Positivliste mit Ländern, in denen die Einhaltung von Menschenrechten und Sozialstandards sichergestellt ist. So wird zum Beispiel verhindert, dass sich Unternehmen innerhalb der EU gegenseitig kontrollieren. Ebenso gilt es aber auch, über Negativlisten nachzudenken. So sollte eine unabhängige öffentliche Stelle bei der EU eingerichtet werden, die sich mit der Zusammenstellung von Negativlisten von Zulieferern aus problematischen Ländern befasst. Damit würden europäische Unternehmen von den Kosten für eigene Nachweis- und Überwachungspflichten entlastet und der Staat in die Prüfung und Bewertung kritischer Zulieferer mit eingebunden werden. Zweitens, die Sorgfaltspflichten müssen auf die erste Zuliefererstufe begrenzt werden. Es ist illusorisch anzunehmen, dass Unternehmen ihre komplette Lieferkette bis ins letzte Glied kontrollieren können. Drittens, wir lehnen jegliche Haftung der Unternehmen ab. Es muss klar sein, dass kein Unternehmen für Vorkommnisse zur Verantwortung gezogen wird, die sich außerhalb des eigenen Geschäftsbereiches ereignen. Viertens, Unternehmen können auch dann nicht zur Verantwortung gezogen werden, wenn es innerhalb der Lieferkette zu Menschenrechtsverstößen kommt, die auf staatliches Fehlverhalten vor Ort zurückzuführen sind. Und fünftens, viele Unternehmen engagieren sich schon heute und arbeiten in freiwilligen Initiativen mit, um gemeinsam Lösungen zu finden. Seit der Corona-Pandemie sind die Lieferketten vieler Unternehmen brüchig geworden. Der Krieg in der Ukraine hat das Problem weiter verschärft. Ökonomen empfehlen Deutschland, auf die Lieferkettenprobleme mit einer stärkeren Differenzierung zu antworten. Unsere Unternehmen sollen sich mit Blick auf ihre internationalen Zulieferer breiter aufstellen. Der Gedanke dahinter ist ja simpel. Weniger Abhängigkeit bedeutet mehr Widerstandsfähigkeit. Weniger simpel ist es allerdings, den Ratschlag der Ökonomen umzusetzen. Denn viele Unternehmen haben bereits jetzt mit den dargelegten bürokratischen Belastungen des deutschen Lieferkettengesetzes schwer zu kämpfen. Brüssel darf die Vorgaben jetzt keinesfalls verschärfen.
Die Stimme der Wirtschaft ist klar und deutlich. Eine totale Kontrolle kann von Unternehmen über die erste Lieferkette hinaus unmöglich garantiert werden. Das Fehlverhalten von Regierungen in den Investitionsländern wäre außer Acht gelassen. Viele deutsche Unternehmen kämpften heute schon mit einem enormen bürokratischen Aufwand, der vor allem von Klein- und Mittelbetrieben überhaupt nicht gestemmt werden könne. Und überhaupt schaden die Gesetze der Wettbewerbsfähigkeit der Deutschen und nützen letztlich nicht den Menschen in Entwicklungsländern, so Bertram Brossat von der Bayerischen Wirtschaft. Human Rights Watch warnt in diesem Zusammenhang, das deutsche Gesetz sei ein wichtiger Schritt, um Menschenrechte in globalen Lieferketten zu schützen. Aber das Gesetz habe einen entscheidenden Schwachpunkt. Ihm fehle eine Regelung, nach der Unternehmen für Menschenrechtsverletzungen haften, die sie durch Missachtung ihrer Sorgfaltspflichten verursacht haben. Das in der Europäischen Union geplante Lieferkettengesetz, das 2023 in die entscheidende Phase der Verhandlungen kommt, soll laut Entwurf der EU-Kommission weitergehen und Unternehmen für Menschenrechtsverletzungen haftbar machen. Doch ausgerechnet Deutschland setze sich für eine massive Verwässerung ein. Die Bundesregierung plädiere nämlich dafür, dass Unternehmen, die zertifiziert sind, von der Haftung für Fahrlässigkeit ausgenommen werden, kritisiert Human Rights Watch und verweist auf einen Fall in Brasilien aus dem Jahr 2019. Am 25. Januar 2019 brach der Staudamm einer Eisenerzmine in Brumadinho und mehrere Millionen Kubikmeter giftiger Minenschlamm töteten mindestens 270 Menschen. Nur 4 Monate zuvor hatte das brasilianische Tochterunternehmen des deutschen Zertifizierers TÜV Süd den Damm für stabil erklärt. Das Bergbauunternehmen hat die Prüfer unter Druck gesetzt, die Sicherheit des Staudamms trotz offensichtlicher Risiken zu bescheinigen. Das ergab eine Untersuchung durch den brasilianischen Kongress. Ein Fabrikbrand bei Ali Enterprises in Pakistan im Jahr 2012 und der Einsturz des Rana Plaza-Gebäudes in Bangladesch im Jahr 2013 seien weitere Beispiele für verheerende Tragödien an Standorten, die geprüft oder zertifiziert wurden, so Human Rights Watch. Die Organisation erklärt, Deutschland hatte sich im Vorfeld für eine Safe Harbor-Klausel eingesetzt. Diese würde die zivilrechtliche Haftung für Unternehmen abschwächen, die sich an freiwilligen Branchen- oder Industrieinitiativen beteiligen. Der Vorschlag stieß auf wenig Gegenliebe bei den anderen EU-Staaten und wurde schließlich abgelehnt. Damit sei das Thema noch nicht von Tisch. In einer vertraulichen Protokollnotiz hat laut Human Rights Watch die Bundesregierung angemerkt, dass sie weiter an ihrer Forderung festhalte und beabsichtige, dem Gesetz in den entscheidenden Verhandlungen am Ende des EU-Gesetzgebungsprozesses nicht zuzustimmen, wenn es keine Safe Harbor-Regelung beinhalte. Damit stellte die Bundesregierung die Interessen von Unternehmen über die der Opfer von Rechtsverletzungen und bricht Wort mit dem Bekenntnis des Koalitionsvertrages zu einem wirksamen Lieferkettengesetz.
Ein Beitrag von Brigitte Schmidt. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Verantwortlich für die vergangene Stunde war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet. Die nächste Sendung aus der Reihe Anders Wirtschaften mit dem fairen Handel können Sie am Dienstag, den 25. Juli um 17 Uhr hören. Und jetzt geht's weiter bei LoRa mit dem LoRa-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten. Bleiben Sie dran.
Die eben gehörte Sendung wurde gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.